La 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 la. So. Also, ein bisschen wie Biathlon, ne? Erst laufen und dann zum Schießen wieder runterkommen. Erst hier rumhampeln und dann zum Predigen wieder runterkommen. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem alle sehen, auch trotz des Flipcharts hier vorne. Ich baue nochmal ganz klein ein bisschen um, dass ich gleich hier vorne bin. So. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was zum Thema ausgegrenzt werden oder ausgrenzen gehört. Und ich kann euch da hinten nicht sehen. So. Ein bisschen besser. Ich habe mir nochmal auch ein paar Sätze überlegt, wo ich denke, da kommt Ausgrenzung vor. Mit dem will ich nicht zusammen spielen, denn er heult immer sofort rum, wenn er sich ein bisschen wehtut. Höre ich ab und zu mal zu Hause, komischerweise. Oder mit der will ich das Referat nicht vorbereiten, die braucht ewig, bis sie was kapiert. Oder mit dem will ich nichts zu tun haben, wenn er seinen Mund aufmacht, da kommen dann nur Verschwörungstheorien raus. Oder die muslimische Familie da drüben im Zoo, die kommt mir sehr suspekt vor. Der Mann mit dem langen Bart und die Frau voll verschleiert, das sind bestimmte radikale Islamisten, mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Ich glaube, jeder von uns, das haben wir vorhin ja gemerkt, kennt solche Gedanken. Entweder, dass manchmal jemanden ausgeschlossen hat, tatsächlich, oder aber gedanklich, oder aber selbst ausgeschlossen wurde von anderen, weil man irgendwie anders aussah, sich anders verhalten hat, anders gedacht hat und dann eben nicht zu der größeren Gruppe gepasst hat. Und das gibt es natürlich bei euch Kindern, aber es gibt es bei uns Erwachsenen ganz genauso, dass man irgendwie in den eigenen Gedanken oder in den Gefühlen so Ablehnung und Ausgrenzung gegenüber anderen Menschen empfindet. Das kann mit dem Aussehen zu tun haben, weil man selbst irgendwie verunsichert oder beunruhigt ist, wenn man Menschen sieht, die anders aussehen. Und manchmal hat es damit zu tun, was andere denken oder glauben. Und wenn wir jetzt zurückgucken, so in die letzten Jahre, in der Corona-Zeit, da waren es zum Beispiel die unterschiedlichen Einstellungen zum Umgang mit dem Coronavirus und die Frage, wie gefährlich ist das Virus, die zu gegenseitiger Ausgrenzung und Abwertung geführt haben. Oder bis heute gibt es Christen und Gemeinden, die sich selbst so für fromm halten, dass sie sagen, wir können und dürfen gar nicht mit anderen Gemeinden und anderen Christen gemeinsam Gottesdienst feiern oder gemeinsam beten, weil die sind ja gar nicht richtig gläubig. Jesus hat sich damals, als er gelebt hat, aber ganz anders verhalten. Er hat immer wieder ganz bewusst die Nähe zu Menschen gesucht, die von seinen Mitmenschen ausgegrenzt wurden. Und er hat damit seine Mitmenschen ganz schön herausgefordert. Und über ein konkretes Beispiel möchte ich euch heute erzählen. Jetzt ist das Flipchart hier schon wieder abgesackt. Das ist ja... So. Wir kriegen das alles hin. Das ist alles Absicht, damit ihr was zu lachen habt. Ne? Das merkt ihr. Das habe ich vorhin im Büro dreimal einstudiert, damit es auch wirklich klappt. Genau. So. Ich bin ja, was so Zeichnen und Kunst angeht, super begabt. Das merkt ihr hier auch an meiner kurzen grafischen Darstellung. Weiß jemand von euch, was das sein könnte? Hat jemand eine Idee? Samuel?
Vielleicht ein Wortstamm?
Ein Wortstamm? Nee, noch nicht ganz richtig. Lennart?
Eine Landkarte.
Eine Landkarte, genau. Und was könnte diese Landkarte wohl zeigen?
Oberbayern.
Oberbayern, sagt jemand. Genau. Oberbayern ist schon die richtige Himmelsrichtung von hier aus gesehen, aber noch nicht ganz so richtig im Süden, genau. Ja, Mittelmeer. Wir sind im Mittelmeerbereich. Super, genau. Chiara?
Israel.
Genau, richtig. Also irgendwie werden das Flipchart und ich heute keine Freunde, glaube ich. So. Das soll Israel sein. zur Zeit Jesu. Und damals war das Land Israel ungefähr in drei größere Gebiete eingeteilt. So wie wir in Deutschland Bundesländer haben, so gab es auch in Israel damals verschiedene Landteile. Es gab... Ja, das Fundament, genau. Hier oben haben wir Galiläa und da ist der See Genezareth. Hier unten, da haben wir Judäa und da ist Jerusalem. Und in der Mitte, da ist Samaria. Was meint ihr, wie haben diese Menschen früher, wie hat man diese Menschen früher genannt? Die Menschen, die im Land Judäa leben. Juden. Das waren die Juden, genau. Wie hat man die Menschen hier oben genannt, in Galiläa?
Galiläa,
genau. Man sagt auch Jesus, weil der da oben erstmal ganz viel unterwegs war und gewirkt hat, Jesus der Galiläa. Und wie hat man die Menschen in der Mitte genannt? Samariter. Genau. So, jetzt ist es aber so, dass es zwischen diesen beiden, vor allem zwischen diesen beiden Menschen oder Personengruppen, so ein bisschen Krieg, Konflikt gab. Ne? Wie können wir das mal hier so... Machen wir mal so einen Blitzpfeil da rein. Und das hat eine längere Vorgeschichte gehabt. Ich will heute jetzt keinen Geschichtsunterricht machen, aber ein bisschen erklären, wie das kam. Ungefähr 500 Jahre bevor Jesus geboren ist, da kamen die Menschen, die hier gelebt haben, aus dem babylonischen Exil zurück. Das habt ihr vielleicht im Kindergottesdienst schon mal gehört. Die wurden verschleppt von den Babyloniern und durften dann 530 wieder aus Babylon zurückkehren nach Israel. Und damals, als die Babylonier sie verschleppt haben, da haben die hier auch alles platt gemacht, der Tempel wurde platt gemacht. Und die Israeliten oder die Judäer haben sich gedacht, wir möchten unseren Tempel wieder aufbauen. Das war's mit dem Fundament. Ja, genau. So. So. Eine Bibel muss reichen, genau. Also. Die Juden haben gesagt, wir möchten gerne hier in Jerusalem unseren Tempel wieder aufbauen. Und die Samariter, die hier noch gelebt haben, die nicht verschleppt wurden, die haben gesagt, ja, da wollen wir mitmachen. Wir glauben ja schließlich an den gleichen Gott und wir haben ja auch die 5 Bücher Mose und wir wollen auch wieder die Feste im Tempel feiern.
Können wir den
anmalen, den Tempel? Nee, können wir gerade nicht. Und da haben die Juden gesagt, nee, ist nicht so eine tolle Idee. Ihr habt ja die ganze Zeit hier noch gelebt und habt euch mit den Fremdvölkern vermischt, die hier von den Babyloniern und von den Assyrern angesiedelt worden sind. Ihr seid nicht mehr richtige Israeliten, ihr seid vermischt. Ihr dürft beim Tempelbau nicht mitmachen. Ihr dürft aber in den Tempel kommen. Ihr dürft da auch anbeten. Und ein paar Jahre später haben die Juden gesagt, Moment mal, wir haben uns gedacht, eure Priester, eure samaritischen Priester, die jetzt mit Nichtjuden verheiratet sind, mit Nichtjüdinnen, die dürfen auch keinen Tempeldienst mehr machen. Ihr dürft hier noch anbeten, aber ihr dürft nicht mehr mitarbeiten. Und das fanden die Samariter dann so blöde, dass sie gesagt haben, wenn ihr uns so an den Karren pinkelt, dann bauen wir uns halt unseren eigenen Tempel. Dann bauen wir hier, wir haben so einen schönen Berg, ihr seid auf dem Berg Zion, wir haben den Berg Gerizim, dann bauen wir uns dann einen Tempel hin. Und das haben die Samariter gemacht und haben dann so ungefähr 300 Jahre lang ihren eigenen Tempel gehabt.
Einen kleineren,
genau. Bis hier, 100 vor Christus, einige ganz fromme Juden kamen und sagten, Moment mal, das geht auch nicht. Es darf nur einen Tempel geben, der darf nur in Jerusalem sein. Und was die Samariter gemacht haben, das ist mal richtig, richtig blöd und das mag Gott gar nicht. Die sind also losgegangen von Jerusalem da zum Berg Gerizim und haben hier, ich mal's an, den Tempel kaputt gemacht. Und haben gesagt, wenn ihr Gottesdienste feiern wollt, wenn ihr Gott anbeten wollt, dann kommt gefälligst wieder zu uns nach Jerusalem. Und im Jahr 8 nach Christus, Da kamen die Juden auf die Idee zu sagen, Moment mal, wenn wir jetzt so richtig große Feste haben, wie Passafest, dann dürft ihr Samariter zwar gerne hier nach Jerusalem kommen, aber nicht mehr in den Tempel. Weil da wollen wir euch nicht haben, ihr dürft in der Stadt feiern, aber ihr dürft nicht mehr in das Tempelinnere. Und so ist zwischen den Juden und den Samaritern eine, ja, keine gute Stimmung entstanden. So eine Art Feindschaft, ein Glaubenskonflikt entstanden. Ein Streit entstanden. Und die Juden, die wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben, umgekehrt auch nicht. Es gibt manche Berichte, dass Menschen, wenn die aus Galiläa nach Jerusalem wollten, extra sozusagen hier an der Küste langgelaufen sind oder hier am Jordan, um bloß nicht durch dieses Gebiet zu gehen. So schlimm war damals, so schlimm war damals der Konflikt zwischen den Juden und den Samaritern. Aber Jesus hat, als er das mitbekommen hat, oder er hat das ja mitbekommen, weil er ein Jude war und mit Juden aufgewachsen ist, der hat gesagt, so geht das nicht. Das kann so nicht bleiben. Und hat gesagt, das muss anders werden. Und hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt, wo es um einen Samariter geht. Wer kennt diese Geschichte, diese ganz berühmte Geschichte über einen Samariter? Von den Kindern. Ah, okay. Ja, Tim sagt, er hat das schon gemacht. Genau. Tim, magst du uns ganz kurz skizzieren, was in dieser Geschichte erzählt wird? Ja, komm, nimm das Mikrofon. Genau.
Okay, also es geht um ein, weiß ich gar nicht jetzt genau, wer es war. Es ist jedenfalls von durch die Berge zwischen Samaria und Judäa gelaufen. Irgendwie hatte einen Unfall, ist gestolpert, was auch immer, und lag dann dort am Rand. Oder wurde überfallen. Ja, ich spreche gar nichts aber aus. Und dann sind dort Priester und so vorbeigelaufen, also hochgläubige Juden.
Genau.
Und dann kam aber auch ein Samariter. Und obwohl derjenige, der überfallen wurde, ein Jude war, hat der Samariter den Juden versorgt und hat ihn mitgenommen und genau versorgt.
Genau, also Jesus erzählt von zwei super Frommen, einem Priester und einem Tempelmitarbeiter, die beide vorbeigehen und den Menschen nicht helfen. Und der Samariter, der hält an, der nimmt sein Erspartes und der hilft diesem verletzten Juden. Weiß auch jemand, warum Jesus diese Geschichte erzählt? Die Gisela weiß es. Komm, das Mikrofon einmal an die Gisela, genau.
Er wurde in einem Gespräch gefragt, wer ist eigentlich mein Nächster?
Genau.
Und dann hat er das Gleichnis erzählt.
Genau. Auch ein super Frommer, ein Schriftgelehrter, der Jesus so eine Frage stellt, damit, danke dir, damit Jesus eigentlich in eine Falle tappt und sagt, was Falsches sagt. Und der Schriftgelehrte fragt Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann sagt Jesus, was steht in den fünf Büchern Mose? Und dann sagt der Schriftgelehrte, naja, ich soll Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und meinen Nächsten wie mich selbst, genau. Und dann sagt Jesus, hast du alles richtig gesagt? Und weil der Schriftgelehrte ein bisschen traurig oder sauer ist, dass Jesus nicht in die Falle getappt ist, fragt er dann, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein nächster Mitmensch? Und daraufhin erzählt Jesus genau diese Geschichte. Die Geschichte von einem Menschen, den die Juden immer ausgegrenzt haben. Und die Pointe dieser Geschichte ist, er sagt diesem schriftgelehrten Juden, diesem, der eigentlich Bescheid weiß, der glaubt, alles zu wissen über Gott, über die heiligen Schriften der Juden, er sagt diesem schriftgelehrten Menschen, du bist dir nicht sicher, wer dein Mitmensch ist, den du lieben sollst. Schau mal, der Samariter, also einer von der Volksgruppe, die ihr immer ausgrenzt, der war sich nicht unsicher. Der musste nicht nachfragen, von dem kannst du etwas lernen. Und das ist für den Schriftgelehrten natürlich erstmal ein total dicker Klopper. Er, der sich als wahrhaft fromm, als so richtig gläubig, als wahrer frommer Jude ansieht, Der soll in Sachen Glauben etwas vom Samariter lernen. Aber genau dazu ermutigt Jesus diesen Schriftgelehrten. Denn immer wenn der Schriftgelehrte an Samariter denkt, dann ist er viel zu sehr damit beschäftigt, daran zu denken, was sie voneinander trennt. Vielleicht auch an diese ganze Geschichte mit dem Konflikt und wie das damals war, mit dem Tempel und so weiter. Und Jesus versucht, den Schriftgelehrten dazu zu bringen, etwas zu lernen von diesem Mensch, der für den Juden, für den Schriftgelehrten so anders, so fremd, so komisch war. Es gibt noch eine andere Begegnung in der Bibel, wo auch Samariter eine Rolle spielen, wo die Menschen, die Mitmenschen von Jesus auch lernen sollen, dass von 10 Kranken, die er geheilt hat, nur einer zurückkommt und sich bei Jesus bedankt. Und auch das war ein Samariter. Jesus erlebt bei seinen Mitmenschen öfter, dass diese Unterschiedlichkeiten oder dass die Unterschiedlichkeiten, die sie sehen, an anderen Menschen zur Abgrenzung benutzen. Und nicht nur bei dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter, da macht Jesus einen Gegenvorschlag. Er sagt, versteht Unterschiedlichkeit nicht als etwas Trennendes, sondern als eine Chance. Und dieser Vorschlag, den Jesus seinen Mitmenschen macht, damit sie ganz konkret die Samariter nicht länger ausgrenzen, das kann vielleicht auch ein Schlüssel, eine Möglichkeit sein für uns im Leben. Wenn es um das Thema Ausgrenzung geht oder wie wir Ausgrenzung auch überwinden können. Wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, dann achten wir irgendwie ganz automatisch auf das, was uns trennt von anderen und was wir gemeinsam haben. Und wir fühlen uns automatisch sicher bei Menschen, mit denen wir was gemeinsam haben. Und umgekehrt fühlen wir uns tendenziell unsicher, wenn wir auf Verschiedenheiten achten, auf Trennendes achten. Und der Gedanke, den Jesus den Menschen jetzt mitgibt, Samuel und Lennart, nochmal ganz kurz zuhören. Ja? Der Gedanke, den Jesus den Menschen mitgibt, um Ausgrenzung zu überwinden, ist, ihr habt gerade in euren Unterschiedlichkeiten etwas ganz Spannendes. Ihr habt da eine ganz große Chance vor euch. Denn ihr könnt auf beiden Seiten lernen, wenn ihr euch in eurer Verschiedenheit nicht voneinander abwendet, sondern zuwendet. Wenn ich beim Spielen ein starker und robuster Typ bin, dann kann ich von jemandem vielleicht lernen, dass es auch okay ist, zu zeigen, wenn es wehtut, wenn man Schmerzen hat nach einer starken Rangelei oder wenn man traurig ist. Oder wenn ein Mensch einen ganz anderen Blick auf das Leben hat, auf Politik oder Ähnliches, dann kann ich lernen, das Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Oder wenn ein Mensch ganz anders glaubt als ich, ganz anders betet, dann kann ich darin etwas von Gottes Größe entdecken und dass Gott es ernst meint, wenn er sagt, er will eine persönliche Beziehung zu mir, aber auch zu jedem anderen. Wir sehen in dem, was uns als Menschen unterscheidet, oft den anderen als Gegner und grenzen ihn deswegen aus. Aber Jesus lädt uns ein, in den Unterschieden zu anderen etwas zu sehen, das unser Leben und unser Miteinander mit anderen spannender macht und bunter macht. Amen.